SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Uwe Lübbermann ist der Gründer eines kleinen Getränkeunternehmens, Premium Cola. Und er führt seine Firma seit fast 20 Jahren als vertragsloses Kollektiv. Das bedeutet, alle Entscheidungen werden durch Konsens getroffen. Und alle Mitarbeitenden bekommen den gleichen Lohn. Vom Abfüller über den Spediteur bis hin zu ihm selbst. Uwe Lübbermann will mit diesem Betriebssystem, wie er es nennt, nichts weniger als die Wirtschaft verändern. Und darüber sprechen wir heute Abend. Uwe Lübbermann, schönen guten Abend.
Ja, moin.
Sind Sie der Unternehmer in Deutschland mit dem schlechtesten Gehalt?
Die Frage höre ich öfter. Die zielt natürlich auf unseren Einheitslohn von derzeit 18 Euro brutto pro Stunde. Wir haben Zuschläge für Menschen mit Kindern und mit Behinderungen und mit zu pflegenden Angehörigen. Und die habe ich alle nicht. Insofern bin ich da bei uns im Vergleich sogar noch mit einem geringeren Gehalt ausgestattet als andere. Aber da ist es nur die Betrachtung des Geldes. Ich sehe noch andere Gehälter, wie zum Beispiel die Sicherheit dieses Lohns, die Freiheit, machen zu können, was ich möchte, den Sinn meiner Tätigkeit, das ist ein wichtiger Faktor, Reichweite für Veränderung ist ein Faktor, Weiterentwicklung, Bildung ist ein Faktor und als siebter mich nicht verstellen zu müssen, also authentisch sein zu dürfen. Und das Gesamtpaket ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Gehalt und dann ist es mit den 18 Euro gar nicht mehr so schlimm.
Also monetär ist das eine und das andere ist, was alles andere noch für einen Wert hat. Aber was brauchen Sie denn zum Leben? Also reicht 18 Euro brutto?
Ich habe das mal überschlagen, nie genau ausgerechnet. Das müssten so 3.450 Euro brutto im Monat sein. Davon kann man nach Abzug von Steuern und Versicherungen auch mitten in Hamburg hervorragend leben. Und die Frage ist aus meiner Sicht völlig berechtigt. Was brauchen wir Menschen denn? Wie viel Ressourcen in Form von Geld und anderen Ressourcen, um glücklich zu sein? Das ist vielleicht gar nicht wahr, dass man immer mehr braucht. Man braucht vielleicht einfach nur ausreichend.
Warum Sie das machen und das nun auch schon seit 20 Jahren, was Sie damit bewirken wollen und wo die Grenzen sind, darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. You got a life, the money came by. You got a life, the money came by. Money came by. Mein Gast heute Abend ist der Unternehmer Uwe Lübbermann. Premium Cola heißt seine Firma, die nicht nur seine ist, denn alle 1700 Mitarbeitenden oder Partnerinnen und Partner, wie sie im Kollektiv heißen, haben das gleiche Mitspracherecht und verdienen das gleiche. Bei Premium geht es nicht nur um Cola, sondern um die Idee eines anderen Wirtschaftens. Fair und nachhaltig. Herr Lübbermann, wie funktioniert das konkret? Also zunächst, Sie haben keine Geschäftsräume, keine Lagerräume, kein Kapital. Wie lässt sich so eine Cola produzieren?
Also im Kern würde ich so formulieren, dass unser eigentliches Produkt gar nicht das Getränk ist, sondern ein bestimmter anderer Umgang mit allen Menschen, die von dieser Firma betroffen sind. Das heißt, wir grenzen nicht ab in Mitarbeitende, die intern sind und dazugehören und Partnerinnen und Partner, die extern sind und eben typischerweise nicht dazugehören, sondern wir laden alle Betroffenen ein, bei allen Unternehmensentscheidungen gleichberechtigt mitzuwirken und statten sie alle auch mit einem Vetorecht aus. Das heißt, wir brauchen Konsens für unsere Unternehmensentscheidungen.
Aber am Ende kommt Cola raus.
Am Ende kommt Cola raus als ein Ergebnis des eigentlichen Produkts des Kümmerns um Menschen, so würde ich es formulieren.
Aber wie produzieren Sie die Cola, wenn Sie keine eigenen Produktionsstätten haben?
Naja, Harald und Petra haben halt eine Abfüllanlage, die sind Teil des Kollektivs. Spediteur Michael hat einen LKW, der ist Teil des Kollektivs. Getränkehändlerin Gabi hat einen Getränkeladen in Frankfurt, sie ist Teil des Kollektivs. Buchhalterin Katja arbeitet von zu Hause aus, macht die Buchhaltung, ist Teil des Kollektivs. Und wir können da gar nicht sagen, so wer gehört jetzt dazu oder wer gehört nicht dazu. Beziehungsweise andersrum, wer mit uns zusammen Dinge tut, gehört dadurch automatisch dazu.
Und wie kommen Entscheidungen dann im Kollektiv zustande?
Wir unterscheiden drei Gruppen von Entscheidungen. Einmal die Einzelentscheidungen, die primär die einzelnen Personen betreffen. Die sollten sie auch selbst treffen können, einfach weil es sie selbst direkt betrifft. Dann gibt es Entscheidungen, die eine Gruppe von Menschen betreffen, zum Beispiel die Logistik von der Abfüllung über den Spediteur zur Getränkehändlerin. Das sollten die drei unter sich ausmachen, wie das am besten für alle passt. Und dann gibt es die ganz großen Unternehmensentscheidungen wie Strategie, Kalkulation, auch das Lohnmodell und so weiter. Die sollten alle davon Betroffenen gemeinsam treffen und das sind dann wirklich alle. Und diese großen Entscheidungen sind aber relativ selten. Das heißt, es ist in der Praxis sehr gut möglich, das ganz entspannt mit allen zu diskutieren.
Also geben Sie mal einen Einblick in so eine Diskussion. Also welche Entscheidung hat zum Beispiel besonders lange gedauert?
Wir mussten nach 4 Preissenkungen auch einmal vor ein paar Jahren eine Preiserhöhung machen. Da wurden Koffein und Zucker gleichzeitig teurer und da konnten wir nirgends mit hin, das mussten wir weitergeben. Und damals haben wir 2 Monate gebraucht, bis wir wirklich einen Konsens hatten und alle Betroffenen an Bord waren. Das ist jetzt im Vergleich relativ lang, aber das ist gut investiert, denn dann hat man alle Betroffenen an Bord und muss es nicht gegen Widerstände durchsetzen, sondern es ist eine gemeinsam getragene Entscheidung.
Aber sind solche Diskussionen nicht auch anstrengend und lähmend?
Zu Beginn investiert man da schon ein bisschen mehr Zeit und auch Nerven und Energie, als wenn ich einfach bestimmen würde. Das könnte ich ja als Inhabender der Firma, offiziell ist das ja meine. Aber mittel- und langfristig handle ich mir damit so viel Widerstand und Ärger und Probleme ein, dass sich das auf jeden Fall lohnt, zu Beginn ein bisschen mehr Zeit zu investieren.
Haben Sie ein Beispiel? Also ich weiß, dass zum Beispiel Ihre Etiketten für die Flaschen ja eine ganze Weile gebraucht haben, bis Sie dann einen Konsens gefunden haben, wie sie aussehen sollen.
Ja, Etiketten sind so ein typischer Fall, die kann jede Person sich angucken und kann dazu eine Meinung haben. Deswegen sind Diskussionen darüber häufig etwas langwieriger. Und wir hatten auch 2 von unseren 3 Situationen in 19,5 Jahren Betrieb, wo wir keinen Konsens erreichen wollten, die waren bei den Etiketten der Fall. Da wurden wir uns nicht einig, welches Kunstbild soll auf die Rückseiten der Etiketten oder welche Textzeile soll auf die Vorderseiten der Etiketten. Und daraus wurde eine Notentscheidungsregel, nämlich dann, wenn der Betrieb sich selbst lähmt oder wenn zwingend sofort entschieden werden muss, dann darf ich das tun als Inhabender. Aber diese Notentscheidung muss ich natürlich so selten wie möglich benutzen. Und das waren in 19,5 Jahren genau 3 Mal, dass das nötig war.
Wie treffen Sie denn solche Entscheidungen wie zum Beispiel eine Kündigung?
Da brauchen wir auch Konsens minus 1, das heißt die Person, um die es geht, also die nominiert wurde für einen Rauswurf, die kann zwar mitdiskutieren und sich auch verteidigen, aber sie hat kein Vetorecht mehr, sonst könnte das ja nicht möglich sein, jemanden zu kündigen. Und dann müssen wir es aber hinbekommen, dass alle anderen kein Veto einlegen, also Konsens minus 1 erreichen. Und das ist in der Praxis gar nicht so leicht, das zu schaffen. Das müssen sie schon wirklich wollen, bei uns rauszufliegen und vorsätzlich versuchen, uns zu schaden, ist die Formulierung. Dann kann man sie nominieren und dann kann es auch klappen, dass es einen Konsens minus 1 gibt. Und da hatten wir übrigens auch nur 2 Fälle in 19,5 Jahren Betrieb.
Weil Konsens heißt dann ja, es 1.700 minus eine Person müssen sagen, okay, du fliegst raus.
Nicht alle, die mitreden können, tun das auch. Es tun ungefähr 10%. Das heißt, 170 Menschen im Online-Forum müssten kein Veto einlegen, damit sie rausgeworfen werden könnten.
Warum machen Sie das? Was wird dadurch besser, wenn Entscheidungen im Kollektiv getroffen werden?
Also zuerst einmal werden Entscheidungen wesentlich klüger, meiner Meinung nach, wenn ich alle Betroffenen hinzuziehe und deren Wünsche und Bedürfnisse mit einbaue. Ich selber kann nie so klug sein wie alle Betroffenen gemeinschaftlich. Dann sind Entscheidungen, die zusammen getroffen werden, in der Regel sozialer. Das heißt, es ist sehr schwer, gegen das Vetorecht von allen einzelne Personen auszubeuten, zu benachteiligen, zu diskriminieren oder sonstiges. Das heißt, der Gesamtbetrieb wird sozusagen sozialer. Und dadurch haben wir als drittes Ergebnis wesentlich weniger Probleme an vielen Stellen als andere Betriebe. Beispielsweise keinen einzigen Rechtsstreit in der gesamten Zeit.
Nun sind Menschen ja auch sehr unterschiedlich. Also die einen engagieren sich, die anderen nicht. Sie haben gerade schon gesagt, von den 1.700 beteiligen sich bei den Diskussionen vielleicht gerade mal 10%. Die einen wollen auch Verantwortung übernehmen, andere wiederum nur ihre eigenen Aufgaben erledigen und dann ist fertig. Und bei Ihnen gibt es ja für mehr Engagement nicht den Anreiz des Geldes, weil Sie einen Einheitslohn haben. Also wie motivieren Sie Ihre Mitarbeitenden?
Also die Frage nach der Motivation ist spannend, weil die häufig ans Geld gehängt wird. Aber ich glaube eben, dass wir neben dem Geld noch mindestens 6 andere Faktoren haben, die hatte ich ja eingangs genannt, die auch bei der Motivation eine Rolle spielen. Dann ist es natürlich so, Menschen sind unterschiedlich. Die einen wollen und können auch Verantwortung übernehmen, die anderen wollen und können das vielleicht nicht. Dafür wollen und können sie vielleicht andere Dinge, die auch wichtig sind. Und unsere Aufgabe ist es, die Menschen dahin zu bringen, wo sie ihre Aufgabe einigermaßen beherrschen oder das lernen können und wo sie ihre Aufgabe gerne machen. Denn nur dort, in dieser Schnittmenge, sind die Menschen auf Dauer zufrieden in der Arbeit. Und dann haben wir mit ihnen wesentlich weniger Probleme, als wenn wir denen was vorgeben würden zum Beispiel oder wenn wir eine klassische hierarchischere Art der Aufgabenverteilung hätten, von oben nach unten.
Jetzt haben Sie das gerade schon gesagt. Also Verträge schließen Sie, wenn möglich, nicht. Auch keine Arbeitsverträge. Warum nicht?
Verträge haben in der Regel den Zweck, eine Vereinbarung, die zu einem gewissen Zeitpunkt getroffen wurde, auf einen gewissen Zeitraum festzuschreiben, sodass beide Seiten wissen, was zu tun ist. Und mit einem Vertrag kann man dann im Rechtssystem eine andere Seite dazu zwingen, dass sie etwas tun muss, was sie jetzt vielleicht gar nicht mehr tun möchte oder gar nicht mehr tun kann. Und ich bin der Meinung, wenn wir so miteinander umgehen, dann erzeugen wir eine starke Unzufriedenheit möglicherweise bei den anderen Parteien oder auch bei uns. Und andersrum wird ein Schuh draus. Wir treffen eine Vereinbarung, die ist vorläufig. Also alle unsere Vereinbarungen sind immer nur vorläufig und können jederzeit wieder neu aufgebracht werden, neu diskutiert werden. Und der Zeitpunkt, an dem das passieren muss, ist, wenn eine Seite unzufrieden ist, weil sich irgendwie eine Rahmenbedingung geändert hat, weil irgendeine neue Erkenntnis da ist oder weil irgendwas passiert ist.
Aber Verträge bringen ja auch sowas wie eine Rechtssicherheit.
Ja, vielleicht. Aber die Sicherheit über zufriedene Menschen ist, glaube ich, viel größer, als eine Rechtssicherheit leisten kann.
Wie sind Sie denn abgesichert, dass Ihre Mitarbeitenden ihre Arbeitsstunden auch korrekt angeben und das leisten, was Sie ja versprochen haben zu leisten? Gibt es irgendeine Form von Kontrolle von Ihnen?
Also die Dinge, die Menschen versprechen, die sie tun wollen und die sie dann nachher wirklich schaffen, das sind häufig schon mal zwei Paar Schuhe. Und da bringt es auch nichts mit Sanktionen, die haben wir zum Beispiel gar nicht, darauf einzuwirken, sondern wir müssen dann schauen, wenn eine Aufgabe nicht klappt, wie können wir an der Aufgabe was tun, damit das besser funktioniert? Was braucht die Person vielleicht? Oder können wir der Person eine andere Aufgabe geben? Es gibt nur sehr, sehr wenig Kontrollen. Das ist bei uns auch ein Kritikpunkt manchmal. Ich mache nur sowas wie eine grobe Übersicht oder einen Überblick und merke es, glaube ich, wenn jemand gar nicht arbeitet und einfach nur Stunden aufschreibt. Das kriegen wir mit. Wir sind zwar nett, aber wir sind nicht doof.
Was tun Sie denn dann, wenn Sie merken, dass Sie ausgenutzt werden?
Dann sprechen wir drüber. Und im Extremfall können wir auch mal jemand rauswerfen. Aber das gab es, wie gesagt, nur zweimal. Eigentlich gibt es dann in der Regel Gründe, die dazu geführt haben, dass die Person vielleicht nicht arbeitet oder nicht arbeiten kann. Und dann versuchen wir, diese Gründe zu adressieren.
Und das Problem dann zu lösen.
Genau. Und es ist auch so, manche Menschen sind langsamer als andere. Manche Menschen sind in bestimmten Aufgaben langsamer als andere. Manche Menschen haben auch mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Situation im Leben oder familiär irgendwie Stress. Und dann passieren Dinge langsamer oder schlechter. Und manchmal geht es ihnen eben auch besser und dann laufen die Dinge runder. Und das muss man sozusagen alles mitgehen, weil wir es ja mit Menschen zu tun haben und nicht mit Maschinen.
Herr Lübermann, das hatten Sie am Anfang gar nicht so vor, ne, Unternehmer zu werden. Sie wollten nur den Geschmack Ihrer Lieblingscola zurück. Wie ist daraus eine Firma geworden?
Ja, das war tatsächlich eine Gründung aus Versehen. Ich war eigentlich Fan einer anderen Cola-Marke. Die haben damals das Rezept geändert, ohne mich als Konsumenten zu informieren. Und das fand ich irgendwie nicht richtig, weil ich ja als Konsument die Flaschen kaufe und dadurch das Unternehmen trage. Also habe ich 2 Jahre lang versucht, mit dem Hersteller einen Weg zu finden, dass er uns Konsumentinnen und Konsumenten besser einbindet, aber war damit letztlich erfolglos. Und dann habe ich durch Zufall herausgefunden, dass man sehr einfach in der Getränkebranche gründen kann. Man kann sich einfach den Siruphersteller suchen, einen Abfüllbetrieb suchen, wenn man Glück hat, eine kleine Menge Flaschen beauftragen, 1000 Flaschen waren das am Anfang, und dann legt man los und ist plötzlich Unternehmer und soll Entscheidungen treffen, was sozusagen die Preise sind, was die Abläufe sind, wie die Strategie aussieht, wer die Flaschen verkaufen soll und darf, zu welchen Preisen und so weiter. Also ganz viele Menschen, die davon betroffen sind, sozusagen von meinen Entscheidungen, die ich als Gründer überhaupt nicht sinnvoll treffen kann, ohne Ahnung von der Branche und von der Materie. Also habe ich alle Betroffenen eingeladen, alle Wünsche und Bedürfnisse auf den Tisch zu bringen und gemeinsam mit mir, mit den anderen zu entscheiden. Und daraus wurde dann über die Jahre das sogenannte Premium-Betriebssystem, was jetzt doch schon sehr ausgefeilt darstellt, wie man ganz anders ein Unternehmen führen kann. Aber die Gründung war aus Versehen und die Herangehensweise war einfach aus der Not geboren. Ich als frischer Gründer habe gar keine Ahnung. Ich soll über andere Menschen bestimmen. Das ist ja totaler Quatsch. Das mache ich nicht. Ich binde alle mit ein.
Das heißt also, am Anfang waren Sie Konsument und sauer, weil Sie übergangen wurden bei der Entscheidung, das Rezept zu ändern. Und das ist ja auch wiederum dann ein Prinzip Ihres Unternehmens, dass Konsumenten ebenfalls ein Mitspracherecht haben. Also nicht nur alle Partnerinnen und Partner und Mitarbeitenden, sondern eben auch die Cola dann am Ende kaufen. Wer macht da mit und wie?
Also von den 170 Menschen, die im Online-Forum sind, sind ungefähr die Hälfte Konsumentinnen und Konsumenten. Das sind einfach diejenigen, die das Angebot angenommen haben, da mal reinzuschauen und da mitzureden. Alle Beteiligten haben das gleiche Stimmrecht, also die gleiche Möglichkeit, Vetos einzulegen und die gleiche Möglichkeit, Themen einzubringen und sich zu Themen zu äußern. Und da diskutieren wir dann mit Fachmenschen über Logistik zum Beispiel, die uns dann erklären, wie das in der Praxis funktioniert. Wir diskutieren aber auch mit Laien, die uns dann vielleicht auch frische Sichtweisen bringen. Und die Kombination aus beidem führt dann dazu, dass wir oft Ergebnisse finden, die andere Unternehmen nicht finden und die vielleicht sogar besser sind in der Praxis. Ein Beispiel: Wir haben mit den Logistikern bei uns gelernt, warum es sinnvoll ist, die Getränkelieferungen zu bündeln mit großen 40-Tonner-LKWs. Wir haben aber auch gelernt von den Laien, dass dadurch ein Rabatteffekt entsteht, der die Großen in der Regel dann bevorteilt. Die verdienen nämlich doppelt an der günstigeren Logistik und an einem Mengenrabatt, wie er typischerweise gegeben wird. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir keinen Mengenrabatt machen, sondern einen Anti-Mengenrabatt. Das heißt, die kleinen Händler bei uns kriegen bessere Preise, weil sie eben brauchen durch die teurere Logistik.
Nun gehört das Unternehmen juristisch Ihnen. Das bedeutet aber auch, wenn Premium pleite geht, ist das Ihr alleiniges Problem und nicht mehr das des Kollektivs, oder?
Rein formal mag das so sein, aber auch da greift diese Abgrenzung in intern-extern nicht so wirklich. Denn ich bin real nicht alleine. Ich habe rund um mich zu lauter Menschen, auf die ich mich verlassen kann und die mich auch in der Krise nicht hängen lassen würden. Das haben wir in der Corona-Zeit sehr intensiv gesehen. Da stehe ich auf keinen Fall alleine da, wenn es mal knallt.
Also da haben Sie großes Vertrauen auch in Ihre Partnerinnen und Partner.
Absolut.
Aber das Risiko tragen am Ende Sie. Und das ist in der BWL ja in der Regel die Rechtfertigung für ein höheres Gehalt. Was ist daran in Ihren Augen falsch?
Also das Risiko trage vielleicht formal ich, aber wenn ich pleite ginge, dann hätte der Spediteur Michael auch niemand mehr, der seine Rechnung überweist, oder die Buchhalterin Katja hätte keinen Kunden mehr. Insofern ist das auch wieder nur eine formale Betrachtung aus meiner Sicht. Und dieses, ich sag mal höflich, Märchen, dass Risiko und Verantwortung häufig zu höherer Bezahlung führen, das ist gesellschaftlich aus meiner Sicht gar nicht abgebildet, beziehungsweise es zielt auf die Verantwortung für Geld. Also wer Verantwortung für Geld trägt, wird dadurch häufiger höher bezahlt, auch in Berufen, die für die Gesellschaft vielleicht nicht so wichtig sind oder sogar richtig schädlich sind. Und wer Verantwortung für Menschen trägt, wird in der Gesellschaft häufig schlechter bezahlt, obwohl das eben häufig Berufe sind, die für die Gesellschaft sehr wichtig sind. Denken wir an Pflege, denken wir an Erziehung, denken wir an Kinderbetreuung. Das sind alles Aufgaben, die in der Regel schlecht bezahlt werden, obwohl sie eigentlich mit einer sehr hohen Verantwortung einhergehen. Insofern glaube ich, dass wir da einen Paradigmenwechsel brauchen, dass der Wert von Arbeit nicht an der Verantwortung für Geld und auch nicht an dem Haben von Positionen oder an dem Haben von Eigentum hängen sollte, sondern an der gesellschaftlichen Wichtigkeit der jeweiligen Berufe.
Ich habe Volkswirtschaftslehre in Köln studiert und im ersten Semester, und zwar in der Einführung in die BWL und dann in der ersten Vorlesung, hat der Prof vorne 10 Minuten einen Vortrag gehalten, warum all die, die da sitzen, demnächst mehr Geld verdienen, weil sie ja die Verantwortung tragen und warum sie dicke Autos fahren. Es ging wirklich auch um dicke Autos. Was glauben Sie, wie kriegen Sie das aus den Köpfen raus?
Wir haben es dann mit einer versteckten Agenda zu tun, die von vornherein nur bestimmte Arten von Wirtschaft in die Köpfe der Studierenden bringt. In solchen Vorlesungen kommen in der Regel nicht vor Kollektive, Kooperative, Solidargemeinschaften, solidarische Landwirtschaft, Gemeinwohlökonomie, alle möglichen Strömungen, die es gibt und die wichtig sind, kommen in der Regel in solchen Vorlesungen nicht vor. Stellen wir uns mal eine Uni vor, die, sage ich mal, Geografie lehrt und die nur über Europa lehrt, aber andere Kontinente außen vor lässt. Oder eine Uni, die über die Natur zum Beispiel lehrt und ausschließlich Lebewesen an Land darstellt. Sowas würde man in der Praxis wahrscheinlich nicht ernst nehmen.
Mhm. Ihr Geschäftsmodell, also ein Geschäftsmodell, das auf Vertrauen, Transparenz und Gleichwertigkeit basiert, kann das denn in jedem Unternehmen funktionieren?
Also ich glaube, dass die Grundansätze, die Gleichwürdigkeit aller Menschen zu respektieren und mit den Menschen so entsprechend umzugehen, dass die in fast allen Zusammenhängen etwas bewirken können, aber natürlich nicht in allen. So naiv bin ich nicht, dass ich jetzt denken würde, unser System passt für alle Zusammenhänge. Schönes Beispiel war immer früher für mich die Medizin und der Klassiker war für mich immer die Notaufnahme. Ja, da kommen also Notfälle und da muss sofort entschieden werden von einer fachkundigen Person, welcher Notfall ist sozusagen grün, also darf warten und braucht demnächst mal eine Betreuung, ist gelb, braucht relativ schnell eine Betreuung oder ist rot, da geht es um Leben und Tod. Und da kann man natürlich nicht alles in Ruhe erstmal 2 Wochen lang ausdiskutieren, das ist klar. Aber ich habe mal mit einem Notarzt gesprochen und der hat mir erzählt, dass sie bei den roten Fällen, selbstverständlich war sein Wort, Konsensentscheidungen machen mit allen Medizinerinnen und Medizinern, weil es bei der Qualität der Entscheidung maximal sein muss, weil es um Leben und Tod geht. Und das fand ich sehr spannend. Es gibt den Anwendungsfall, der Notfall kommt rein, dann muss schnell entschieden werden, sofort, gar keine Frage. Und danach, wenn die Qualität im Vordergrund steht, dann wird selbstverständlich, war sein Wort, Konsens angewendet.
Also das ist ein Beispiel aus der Gesundheitsbranche, aus einer Klinik. Jetzt nehmen wir mal ein Unternehmen wie Volkswagen mit 120.000 Beschäftigten allein in Deutschland. Bei der Größe sind Konsensentscheidungen doch unmöglich.
Da habe ich zwei mögliche Antworten drauf. Die eine ist so ein bisschen kopiert von Nico Pelch, der ist Postwachstumsexperte und Prof. Und der argumentiert, wenn Unternehmen so groß sind, dass sie sich nicht mehr vernünftig und menschlich benehmen können, dann sollte es kein Freischein sein, sich nicht menschlich und vernünftig zu benehmen, sondern dann muss das Unternehmen kleiner werden, um sich wieder benehmen zu können. Und das zweite ist jetzt aus einem anderen Autokonzern. Ich habe mit einem Autokonzern gesprochen über den notwendigen Wandel zu einem Mobilitätsdienstleister, weg von Verbrennern, weg von PKWs. Und die haben gemeint, ja, das wissen sie. Sie brauchen aber 20 Jahre, also ab jetzt, für den Wandel. Und ich habe gemeint, tut mir leid, Leute, wir haben darüber alle möglichen wissenschaftlichen Forschungen, 20 Jahre reichen nicht. Wir müssen schneller sein. Und die haben gemeint, ja, das geht aber nicht. Wir können nicht schneller. Wir sind so groß und in der Region so wichtig und so weiter. Das geht einfach nicht. Und dann ist mir rausgerutscht, ja, dann ist diese Organisation so kaputt, dass man sie nur noch schließen kann. Und ja, natürlich ist das schlecht für die Region und für die Arbeitsplätze und das gönnt man eigentlich niemandem, dass der Arbeitgeber geschlossen wird. Aber ganz ehrlich, der Autokonzern ist nicht wichtiger als der Planet, auf dem wir leben. Und wenn wir den immer weiter aufheizen und für die Menschheit kaum noch bewohnbar machen, dann könnt ihr auch keine Autos mehr verkaufen. Also welche Optionen haben wir denn überhaupt?
Aber welche Schritte könnten dann große Unternehmen, große Konzerne gehen, um ja zumindest in Ansätzen ihrem Betriebssystem sich anzugleichen oder dahin zu kommen?
Ich würde es gar nicht so formulieren, dass unser Betriebssystem die Richtschnur sein sollte, sondern eine andere Art des Miteinanders, eine andere Art der gemeinsamen Tätigkeit. Und da gibt es einen kleinen Kniff oder Hack, wie man das leicht anfangen kann. Die meisten Menschen, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende, reagieren mit Angst und Sorge, wenn man die Strukturen verändern möchte. Und das führt eben häufig zu Widerstand. Und dem kann man sich aber sparen, wenn man sagt, okay, wir ändern erstmal nicht die Strukturen. Unsere Top-Down-Hierarchie-Pyramide bleibt in Kraft. Wir geben uns aber selbst das Ziel, diese Pyramide möglichst selten zu benutzen. Und dann haben wir plötzlich den Raum für alles andere. Wir können Konsensentscheidungen machen, wir können Konsent machen, wir können Mehrheitswahl machen, wir können Delegierten-Systeme machen, wir können Aufgabenzuteilungen nach Interessen machen, wir können Orte und Zeiten flexibilisieren, wir können sehr viel tun. Und wenn irgendwas davon nicht klappen sollte, können wir immer noch von oben über die Pyramide eingreifen und Dinge nachregulieren. Und das ist ein spannender Hack oder Kniff, mit dem sich fast überall die ersten Schritte realisieren lassen.
Die Wirtschaft hacken, das ist das erklärte Ziel von Uwe Lübbermann und wir sprechen gleich weiter darüber. Im Original ein Song von Tom Waits, das war die Version von Rebecca Backen aus Norwegen, I Can't Wait to Get Off Work. Vertrauen, Transparenz und Gleichwertigkeit, das sind die Grundprinzipien im Unternehmen von Uwe Lübbermann. Premium Cola ist ein vertragsloses Kollektiv, das es mittlerweile seit 20 Jahren gibt. Und mit dieser Firma, Herr Lübbermann, leben Sie vor, dass sich Wirtschaft verändern kann. Sie versuchen aber auch als Berater und Trainer, Unternehmen von ihrem Betriebssystem zu überzeugen, beziehungsweise von ihren Grundannahmen der Gleichwürdigkeit und des Mitspracherechts. Sie sind als Dozent an verschiedenen Hochschulen tätig. Und wie werden Ihre Ideen dort aufgenommen?
Also es gibt an verschiedenen Hochschulen natürlich verschiedene Menschen. Und ich greife mal die Business Schools heraus oder so BWL-Studiengänge. Da gibt's die Uni Mannheim, das ist ja so die BWL-Uni angeblich, wo ich zu Anfang nur so 10 Minuten in der letzten Vorlesung bekommen habe, ganz am Ende. Und mittlerweile darf ich da die Eröffnungsvorlesung halten, 1,5 Stunden lang für alle BWL-Studierenden im Master. Und das ist ganz spannend, weil da in der Regel natürlich für solche Studierenden sehr ungewöhnliche Dinge aufkommen. Also es führt in der Regel zu offenen Mündern und zu staunenden Nachfragen. So geht das also auch, ist ja interessant. Und ganz selten führt das auch zu richtig offener Ablehnung, bis dass jemand laut wird und sich stark beschwert. Was bilde ich mir denn ein, jetzt alles in Frage zu stellen, was er die ersten 3 Jahre im Bachelor gelernt hat? Jetzt müsse er das ja alles nochmal hinterfragen.
Was erzählen Sie denn dann, dass die Studierenden da so aufgebracht sind?
Beispielsweise räume ich damit auf, dass Unternehmen den Zweck angeblich haben, Gewinne zu erwirtschaften. Das würde ich für uns zum Beispiel gar nicht unterschreiben. Wir müssen ausreichende Einnahmen erzielen, um alle Kosten der Zutaten, der Mitarbeitenden und für Krisenvorsorge zu decken. Aber dann ist genug. Und ich würde sogar sagen, als Unternehmer habe ich schlecht gewirtschaftet, wenn ich darüber hinaus noch einen Gewinn erwirtschaftet habe. Denn dann habe ich entweder von den Kundinnen und Kunden zu viel Geld genommen oder ich habe den Tätigen zu wenig davon abgegeben. Und deswegen ist unser Ziel eine schwarze Null und das reicht auch völlig aus.
Das ist ja ein klassisches Prinzip der BWL, also die Gewinnmaximierung. Und Sie haben kein Gewinnziel. Die Preise sind so kalkuliert, dass alle davon leben können, aber keiner einen Vorteil daraus zieht. Aber warum machen Sie das so?
Wenn wir uns mal die Welt anschauen, da ist es ja so, dass dass die Menschen, die etwas haben, ein Unternehmen oder einen Anteil oder eine Position, daraus in der Regel das Recht ableiten können, über andere Menschen zu bestimmen durch ihre formale Macht. Und dass sie das Recht ableiten können, aus den gemeinsam erwirtschafteten Ergebnissen die Profite abzuzweigen. Nur weil sie etwas haben. Nicht etwa, weil sie klüger wären, weil sie mehr Rechte hätten, weil sie mehr Bedürfnisse hätten, sondern nur, weil sie was haben. Und diese relativ unregulierte Wirtschaftsweise führt dazu, dass wir auf der ganzen Welt eine einstellige Zahl an Männern haben, die so viel besitzen wie die übrige Hälfte der Menschheit, also die ärmste Hälfte der Menschheit zusammen. Da werden Milliardenvermögen angehäuft, ohne jeden Sinn. Und auf der anderen Seite gibt es 700 Millionen Menschen weltweit, die gerade Hunger leiden. Und da kann mir jetzt keiner erzählen, dass dieses System funktionieren würde, wenn es so eine krasse Ungerechtigkeit bedeutet und wenn es wirklich auch lebensgefährlich ist für die Menschen, die am anderen Ende des Spektrums sind. Dazu kommt noch, dass wir mit dem System den Planeten überhitzen. Und das heißt für mich, dieses System ist nicht zukunftsfähig, muss geändert werden. Und das versuche ich sozusagen als einer von vielen durch mein Unternehmen vorzuleben, dass man auch ganz anders und viel menschlicher mit allen Beteiligten umgehen kann.
Versuchen Sie das dann auch als Berater in Unternehmen zu vermitteln? Also das, was Sie eigentlich immer verfolgt haben, nämlich die Gewinnmaximierung, verkehrt ist?
Das mache ich ein bisschen davon abhängig, mit wem ich es zu tun habe. Es ist zum Beispiel in einem Autokonzern zum Teil schwierig zu erklären, warum die Gewinnmaximierung keine gute Idee ist. Da hatte ich mal Menschen vor mir, die haben mir dann gesagt, auch zum Thema ökologischer Wandel, Zitat, warum sollen wir denn was ändern? Wir haben die Taschen voll. Also sinngemäß, wir verdienen so viel Geld, wir machen doch alles richtig. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr kurzsichtige Betrachtung. Und da muss man dann gucken, wie stark kann man sozusagen die Ideen dort transportieren und wie muss man sie vielleicht verpacken, damit sie anders aufgenommen werden. Was ich häufig versuche, ist, über die Ebene zu kommen, Erfolg anders zu messen, nämlich in der Abwesenheit von Problemen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in den meisten Unternehmen eine Aufgabenzuteilung haben, eine Leistungsmessung und auch Sanktionen und auch Kontrollen von Arbeitszeiten und Ergebnissen, dann ist das in der Regel motiviert dadurch, dass man Missbrauch vermeiden will. Also Faulenzerei, Betrug, schlechte Arbeitsergebnisse, sowas. Und wenn man mit so einem Gedanken 100% der Menschen behandelt, obwohl vielleicht nur 1 oder 2% der Menschen diese Tendenz zum Ausnutzen hätten, dann behandelt man 99 bis 98% der Menschen letztlich unfair und führt eigentlich erst zu dem Verhalten, was man von vornherein durch die Kontrollen und Mechanismen vermeiden wollte. Und wenn wir andersrum uns das vorstellen, dass wir mit Vertrauen vorgehen und pauschal davon ausgehen, dass Menschen gut sind, wenn man sie vernünftig behandelt, und auf die 1 bis 2%, darauf bereiten wir uns vor und machen so minimale Plausibilitätsprüfungen, aber das war's, dann erzeuge ich wesentlich weniger Probleme. Ich mache mir die Probleme sozusagen nicht selbst und dadurch kann man sehr viel Aufwand und Zeit und auch Geld einsparen.
Da gibt es ja nun auch ein Modell, das derzeit in aller Munde ist und viel diskutiert wird, nämlich das New Work Konzept. Auch da mehr Freiheit, mehr Selbstständigkeit, mehr Teilhabe, flachere Hierarchien. Was halten Sie von New Work?
Also erstmal begrüße ich natürlich die Entwicklung. Die ist ja nun auch schon ein paar Jahre alt und heißt auch immer anders. Mal heißt es Augenhöhe, New Work, dann heißt es Holacracy oder wie auch immer. Das finde ich toll, dass es die Entwicklung gibt. Aber sie zielt aus meiner Sicht in der Regel auf sowieso schon privilegierte Wissensarbeitende, die dann eben früher vor Corona von zu Hause aus ohne große Kontrollen mit freier Aufgabenwahl und so weiter arbeiten dürfen. Und das ist gut, das ist ein Schritt nach vorne. Aber wir sollten diese New Work-Vorteile auch ausdehnen auf Menschen, die Logistik machen, auf Menschen, die im Handel arbeiten, auf Menschen, die Pflege machen und so weiter. Also auf die Menschen, die bisher nicht so privilegiert waren mit ihren Arbeitsverhältnissen.
Aber jemand, der am Fließband steht, kann ja schlecht Homeoffice machen.
Genau, aber man kann darüber sprechen, ob man die Schichten zum Beispiel verkürzt, ob man die Schichtplanung gemeinschaftlich machen lässt, ob man die Arbeit und die Einsatzorte gemeinschaftlich beschließt. Da gibt es ganz viel Potenzial, was man heben könnte.
Wenn es jetzt etwas Gutes an der Pandemie gibt, dann, dass über unsere Art zu wirtschaften wieder mehr diskutiert wird, also dass eben auch über faire Bezahlungen gesprochen wird in sogenannten systemrelevanten Berufen, dass darüber diskutiert wird, wo die Grenzen des Kapitalismus sind, dass der Markt eben nicht alles reguliert, über Solidarität wird gesprochen und die Rolle des Sozialstaats. Sehen Sie Corona auch als Chance?
Also einerseits war Corona für uns ein schwerer Schlag. Wir haben nämlich 95% unseres Umsatzes verloren. Da haben wir eine spannende Antwort drauf gefunden. Aber erstmal war das ein schwerer Schlag. Ich begrüße aber die Entwicklung zu mehr Akzeptanz von Homeoffice, ganz klar. Und es wird auch deutlicher, welche Berufe eigentlich wirklich wichtig für diese Gesellschaft sind und in der Regel eben schlecht bezahlt und die Menschen schlecht behandelt werden. Und vielleicht wird auch deutlicher, welche Berufe richtig schädlich für diese Gesellschaft sind und trotzdem hochbezahlt werden. Und da passiert eine kleine gesellschaftliche Debatte, aber die ist mir noch zu klein oder zu langsam. Und vor allem unsere Regierenden haben das aus meiner Sicht noch überhaupt nicht verstanden, wie ernst eigentlich die Lage ist und dass wir in den nächsten wenigen Jahren umsteuern müssen, sonst riskieren wir eine irreparable Schädigung des Planeten und damit auch von uns als Menschheit.
Welche Antwort auf die Pandemie haben Sie denn für Ihr Unternehmen gefunden?
Ich hatte kurz überlegt, in der Krisensituation das Ruder in die Hand zu nehmen und radikale Kürzungen und Streichungen vorzunehmen, um das Unternehmen zu retten. Denn 95% Umsatzwegfall ist ja eigentlich ein Todesurteil für die meisten Unternehmen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht, sondern ich habe alle Betroffenen gefragt, dürfen wir bei dir kürzen oder streichen oder sogar ganz aufheben, was wir an dich zu zahlen haben? Dürfen wir deine Lieferung verschieben? Dürfen wir deine Leistung verschieben und so weiter? Oder, Gegenfrage, brauchst du jetzt in dieser Ausnahmesituation irgendwas von uns im Voraus? Eine Zahlung, eine Lieferung, eine Leistung? Dann sag das bitte und solange wir das können, bekommst du das, weil wir wollen nämlich niemanden hängen lassen. Das heißt, wir waren in der Pandemie Umverteiler von denen, die gerade was über hatten, zu denen, die es dringend brauchten und haben dadurch geholfen, dass einige von Letzteren nicht in die Insolvenz gerutscht sind, haben klar gezeigt, dass wir in der Pandemie nicht etwa zum Diktator zurückkehren, sondern ganz klar voll in die Gemeinschaft gehen und dass das auch das tragfähige Modell ist. Und wir selbst waren dadurch letztes Jahr in der gesamten Zeit nicht knapp. Und das ist eigentlich ein Wunder bei 95% Umsatzwegfall.
Mhm. Welche staatliche Unterstützung haben Sie denn bekommen? Also ohne Arbeitsverträge konnten Sie ja keine Kurzarbeit anmelden.
Richtig, wir konnten nicht den Weg gehen wie Daimler, Kurzarbeit anmelden und dann doch noch den Aktionären eine Dividende ausschütten. Wir haben natürlich keine Aktionäre, aber das ist so ein Paradebeispiel für den ganz falschen Weg. Was wir aber gemacht haben durch die hohen Umsatzverluste, waren wir zum Ende des Jahres innerhalb der Regularien für die Staatshilfen und haben die auch beantragt und sind im Moment dank der Staatshilfen weiterhin lebensfähig und bauen aber unseren Betrieb mit diesem Geld um. Wir haben zum ersten Mal so Worte wie Verkauf und Vertrieb benutzt, was wir sonst nie gemacht haben. Wir müssen aber unsere Verkaufsstrukturen breiter aufstellen. Wir waren vor Corona also 90% Gastronomie, ein paar Prozent Festivals und Veranstaltungen. Und das ist offensichtlich nicht krisenfest, obwohl das Unternehmen und die Gemeinschaft sich als krisenfest erwiesen haben. Aber die Kundenstruktur ist es nicht. Und die müssen wir gerade stark umbauen. Und es dauert aber eine Weile in der Getränkebranche, Monate, bis das Wirkung zeigt. Aber da haben wir im Oktober letztes Jahr angefangen und sind da schon vorangekommen. Also da müssen wir auch uns krisenfester aufstellen, was die Kundenstrukturen angeht. Who's gonna stand in the way of us? Who'd rather jump up in the skies? What'll be won and what's the prize? With everyone back behind enemy lines. At the crossroad, on the corner, anywhere we leave. Helgi Jonsson und Crossroads in SWR 2 Tandem. Der Unternehmer Uwe Lübbermann ist heute Abend mein Gast. 2001 hat er das kollektiv geführte Getränkeunternehmen Premium Cola gegründet. Und mittlerweile produzieren und vertreiben sie nicht nur Cola, Herr Lübbermann, sondern auch andere Getränke wie Bier oder Mate. Also gibt's doch ein bisschen Wachstum bei Ihnen. Ja, ich sag mal, ein Wachstum, was die Produktanzahl angeht, haben wir durchaus mal gemacht, weil es gut ist, auf mehr Standbeinen zu stehen. Und wir haben auch so ein paar Prozent vor Corona jedes Jahr ein Flaschenzahlwachstum gehabt. Das wurde aber nicht als Ziel rausgegeben, sondern es ist so ein bisschen passiert. Und das haben wir laufen lassen mit Blick auf BWL-Menschen, damit wir als Konzept überzeugend sind und bleiben. Und ich glaube auch gar nicht, dass Unternehmen immer weiter wachsen müssen, sondern ich glaube, dass es für alle Organismen und für alle Organisationen sowas wie ein gesundes Größenfenster gibt. Zu klein ist manchmal nicht gut, da hat man ein paar Probleme. Zu groß ist auch nicht gut, da hat man andere Probleme. Es gibt so ein ideales Größenfenster, in das wir rein wollen. Und da waren wir auch drin vor Corona. Und dann ist das gut.
Aber manchmal möchte man ja auch noch mal was Neues wagen oder was neue Felder sich erschließen. Also wohin möchten Sie mit dem Kollektiv noch?
Also erstmal ist mein Ziel auch schon vor Corona gewesen, dass dieses Konzept als solches überlebt. Dann möchte ich natürlich diese Ideen oder diese Grundhaltungen auf andere Unternehmen übertragen. Deswegen machen wir seit 13 Jahren eine Veranstaltung mit mehreren Leuten, also Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen. Wir beraten seit 8 Jahren andere Organisationen verschiedenster Art und Größe. Und wir haben auch nach und nach so Übertragungen gemacht in andere Branchen. Zum Beispiel in einer Lastenradgenossenschaft, wo ich im Aufsichtsrat bin, haben wir ein paar Dinge übernommen. Oder in anderen Unternehmen, die sich von uns haben inspirieren lassen. Da ist dann sozusagen die Verbreitungswirkung. Und die darf gerne schneller skalieren, als die eigentliche Getränkefirma skalieren muss.
Sie haben ja das Betriebssystem auch öffentlich gemacht, also es steht im Netz und kann von jedem übernommen werden. Wie viele Unternehmen haben das bereits getan? Ist das Lastenradunternehmen eins davon?
Das ist eins davon und wir haben zuletzt mal gezählt mit um die 20. Es sagen aber auch nicht alle, also manche lassen sich auch inspirieren und machen das nicht öffentlich, ist auch in Ordnung. Und die Ausprägung, wie stark das ist, ist auch unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die haben fast alles übernommen und es gibt Unternehmen, die haben nur so 1-2 Sachen übernommen. Aber die sind dann vielleicht auch eine Ecke größer und haben dadurch einen größeren Hebel. Und ich bin da schmerzfrei, deswegen ist das Konzept auch bewusst in Module zerlegt. Ein Modul zu übernehmen oder sich da anzugucken und abzugucken, reicht mir schon. Das ist schon eine schöne Veränderung, die ich in die Welt bringen möchte.
Und um diese Idee auch noch weiter zu verbreiten, haben Sie jetzt ein Buch geschrieben, das da heißt Wirtschaft hacken. Ist ein Buch über Ihre Art, ein Unternehmen zu führen, über das Unternehmen selber, aber vor allen Dingen eben über Ihre Idee eines anderen Wirtschaftens. Haben Sie dieses Buch eigentlich alleine geschrieben oder war das auch eine kollektive Arbeit?
Das war wie so oft etwas dazwischen. Es gab einen Anruf von dem Verlag, Büchner Verlag heißt der. Die wollten gerne das Buch mit mir zusammen machen. Und waren offen für 2 Wünsche von mir, nämlich zum einen auch das Buch ohne schriftlichen Vertrag zu machen. Während andere Verlage 13 Jahre Vertragsbindung mit mir wollten, habe ich dann gesagt, ich möchte bitte gar keine, sondern freiwillig zusammenarbeiten, gerne sehr lange, aber eben nicht gezwungen. Und mein zweiter Wunsch war, das PDF soll kostenlos sein, damit das sich gut verbreiten kann. Und bei beidem hat der Büchner Verlag direkt zugestimmt. Ich selbst habe aber durch meine Vielzahl an Tätigkeiten gar nicht die Zeit, sowas in Ruhe zu schreiben und bin auch kein Buchautor. Deswegen hat der Verlag dann einen Ghostwriter dazu geholt und der hat dann 95% der Schreibarbeit gemacht. Das heißt, wir haben 2 Tage uns ausgetauscht. Er hat diese 2 Tage auch aufgezeichnet, Audio, und hat dann daraus 95% des Textes gemacht, wie ich finde, sehr gut. Er möchte aber nicht genannt werden auf seinen Wunsch. Ich hatte ihn gerne genannt, aber er wollte es nicht. Und so ist dieses Buch entstanden.
Vertrauen und Gleichwürdigkeit und Partizipation, darum geht es und um eine veränderte Wirtschaft. Und ich wünsche Ihnen, Herr Löbermann, dass sich Ihre Ideen weiter verbreiten und sehr weit verbreiten. Also dass mehr Unternehmen ihr Betriebssystem zumindest in Teilen übernehmen.
Ich bin da ganz guter Hoffnung. Vielen Dank.
Der Unternehmer Uwe Löbermann war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass Sie da waren. Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und für die Technik war Thomas Lenzen verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg, machen Sie es gut.